SWR 2 Tandem
Hörer live
mit Elinor Krogmann. Trennung. Kann eine Trennung auch auf gute Weise enden? Das ist das Thema heute in Hörer live. Darüber wollen wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen. Und mit Heidi Kastner, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Gerichtspsychiaterin und Autorin des Buches Tatort Trennung. Heidi Kastner ist uns aus Linz zugeschaltet. Guten Abend, Frau Kastner.
Guten Abend.
Die Formulierung unserer Frage, kann eine Trennung auch auf gute Weise enden, legt nahe, dass sich Paare häufig unschön und verletzend trennen. Aber genau das wollen wir von Ihnen zu Hause an den Radiogeräten wissen. Ist das tatsächlich so? Welche Erfahrungen haben Sie mit Trennung gemacht, mit dem Ende einer Liebesbeziehung? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 oder schreiben Sie uns an tandem@swr.de, aber am besten ist es zu telefonieren, 07221 2000. Frau Kastner, als Gerichtspsychiaterin sind Sie ja häufig mit gewaltsamen Trennungen konfrontiert. In Ihrem Tatbuch Tatort Trennung beschreiben Sie zum Beispiel den Fall eines liebenden Ehemannes friedlich bis zu dem Moment, als er von seiner Partnerin verlassen wird und dann wird er zum Mörder. Glauben Sie noch mit all Ihren gerichtspsychiatrischen Erfahrungen an gute, lebenslange Beziehungen, die beide Partner stützen und tragen?
Durchaus. Ich habe ja auch noch ein Privatleben. Durchaus glaube ich daran. Aber ich möchte schon auch betonen, dass der Großteil der Trennungen nicht vor Gericht endet oder im Leichenschauhaus. Mhm. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil der Blick sonst sehr verzerrt wird. Wir hören ja und lesen immer wieder von gründlich schiefgelaufenen Trennungen. Aber ich habe noch keine Schlagzeile gelesen, das Ehepaar Moser hat sich friedlich getrennt. Mhm. Also von diesen Dingen erfährt man ja nur, wenn dann im privaten Kontext. Aber es ist trotzdem bei der Vielzahl der Trennungen ein verschwindend geringer Prozentsatz, der dann wirklich im Kriminal endet.
Das ist eben der Extremfall, über den wir jetzt auch so ausführlich in dieser Sendung gar nicht sprechen wollen. Dennoch am Anfang die Frage, wann mündet denn eine Trennung in Gewalt?
Naja, Trennung ist, glaube ich, immer für den trennungsunwilligen Partner eine unglaubliche Kränkung. Und es gibt eben Menschen, die mit Kränkungen schlechter umgehen können als andere, die auch schlechter sich umstellen können auf neue Verhältnisse, die diese Kränkung praktisch ruminieren und beim Wiederkäuen wird die dann immer größer und immer bestimmender und die schließlich diese Trennung als den zentralen Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben festmachen, wo dann alles schlecht geworden ist. Und dann sucht man natürlich ganz gerne einen Schuldigen und nachdem man sich selbst ungern als Schuldigen sieht, sucht man natürlich die Schuld beim anderen und wenn man dann zum Schluss gelangt ist, dass der andere einzig und allein Schuld daran ist, dass mein ganzes Leben den Bach hinuntergeht, dann kann man da natürlich auch die Berechtigung daraus ableiten, den anderen dafür zu bestrafen. Und wenn man dann noch vielleicht vorher schon eine gewisse Affinität zur Aggression gezeigt hat, dann steigt natürlich die Gefahr, dass man diese Kränkung mit massiver Aggression rächt.
Geht's denen, die so aggressiv reagieren, dann am Ende besser?
Jein. Ja, natürlich ist nach vielen solchen Aggressionsausbrüchen, die ja dann bisweilen auch leider tödlich enden, für den vermeintlich Schuldigen. Bei vielen Tätern die Erkenntnis da, dass es nichts wirklich besser geworden ist. Aber die Fantasie davor ist natürlich die, dass es dann zu einer Art Neutralisierung dieser Schmach, dieser Kränkung kommt und dass ich dann wesentlich erleichtert in der Welt stehe und sage, so, ich habe jetzt wenigstens dem was zurückgegeben von dem, was er mir angetan hat. Aber das Erstaunliche ist ja, dass manche dann draufkommen, es ist nicht wirklich besser. Ganz abgesehen davon, dass sich ihre eigenen Lebensumstände meist dramatisch verschlechtern. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich dann suizidieren und so eine finale Bilanz unter dieses verpfuschte Leben ziehen. Aber selbst wenn sie das nicht tun, ist das Leben nachher nicht zwingend wirklich besser und einfacher.
Manche Partner gehen überraschend und ohne Erklärung und das ist hart für die, die zurückbleiben. Zwei solcher Fälle haben wir in unserer Sendung heute Morgen vorgestellt. Kalter Abschied, wenn der Partner plötzlich verschwindet, heißt diese Sendung. Und da hat Lara ihre Situation folgendermaßen beschrieben.
Er hat sich nicht erklärt, nein. Vielleicht hätte mir das geholfen. Ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn ein Partner geht und man weiß gar nicht, was los ist. Ich verstehe jetzt, was Menschen meinen, die sagen, ihnen wird der Boden unter den Füßen entrissen. Genau so habe ich mich gefühlt. Es ist schon so ein bisschen, dass man auch Panik bekommt, Zukunftsängste. Der ganze Lebensplan, den man hatte, der ist ja kaputt. Der ist ja komplett zerstört. Meine Mama hat sogar gesagt, es ist fast so, als wäre ein Mensch gestorben. Ja. Also es ist wirklich krass. Aber er ist weg. Also er ist wirklich weg aus unserem Leben. Ich habe alles versucht, kooperativ mit dem umzugehen, das Gespräch zu suchen. Und er hat völlig abgeblockt, völlig. Ich habe ihm die Hand gereicht und er hat sie bestimmt 10-mal abgeschlagen. Er wollte einfach nicht mit mir sprechen.
Frau Kastner, warum ist das so dramatisch, wenn der Partner nichts erklärt und nicht darüber spricht, warum er oder sie keine Zukunft mehr in der Beziehung sieht?
Ich glaube, dass Lara das sehr präzise und auf den Punkt gebracht schildert. Es zieht ja den Boden unter den Füßen weg. Wir sind alle kausalitätsbedürftige Wesen und es geht uns besser, auch wenn die Umstände nicht dadurch anders werden, aber es geht uns besser, wenn wir uns Dinge erklären können. Und wenn wir jetzt eine zentrale Änderung unserer Lebensplanung und unserer Wünsche, Vorstellungen und Ideen hinnehmen müssen, die uns aufgezwungen wird, und dann geht das Ganze noch dazu ohne Erklärung vonstatten. Der andere würdigt mich sozusagen nicht einmal einer Erklärung. Dann kommt es zu dieser Kränkung des Verlassenwerdens, zu dieser Zurückweisung, wo der andere dann sagt, eigentlich geht es mir ohne dich besser, was ja keine schöne Aussage ist. Auch noch die Kränkung, dass ich ihm nicht einmal die Erklärung wert bin. Und das ist natürlich ein unmögliches Verhalten, das ist feig, das ist empathielos, das ist menschenverachtend, das kann man jemandem, mit dem man doch längere Zeit in einer Partnerschaft gelebt hat, mit Anstand nicht antun.
Das ist für Sie ein absolutes No-Go?
Das ist ein No-Go, weil man sich selber als anständigen Menschen begreifen möchte.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Trennung gemacht? Wurde da genug gesprochen? Das wollen wir von Ihnen wissen. Rufen Sie an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Heidi Kastner, Autorin des Buches Tatort Trennung und Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie in Linz. Frau Kastner, Sie haben in Ihrem Buch ein sehr schönes Bild für die existenzielle seelische Erschütterung gefunden, die der Mensch erlebt, wenn er in der Trennung ist, nämlich das ist wie eine tektonische Plattenverschiebung. Das ist ein sehr starkes Bild. Was ist denn das Erschütternde daran? Einfach, dass die Zukunft verloren geht, dass womöglich wirtschaftlich etwas schwieriger wird? Oder ist es ja das Fehlende gegenüber, das Ja sagt?
Das geht viel weiter. Ich denke mir, wir sind alle Wesen, die sich auf andere beziehen wollen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, wir brauchen ein Gegenüber. Und der Begriff der Beziehung kommt natürlich aus dieser Bezogenheit auf einen anderen. Und wenn ich jetzt mit jemandem in Partnerschaft lebe, dann ist es doch das Übliche, dass ich mich primär auf diesen Partner beziehe. Das heißt, ich definiere mich, meine Lebensziele, meine Position in der Welt auch über die Beziehung zu dem anderen. Und wenn mir diese Bezogenheit jetzt genommen wird oder abhanden kommt, dann muss ich mich neu definieren und neu beziehen. Das heißt, mir kommt das Gegenüber abhanden. Ich stehe da und strecke die Hände ins Leere aus. Und das ist natürlich eine schmerzhafte Situation, wo nach diesem Amputationsschmerz der Trennung meist der Phantomschmerz dieses Verlusts eintritt. Und wenn ich dann mich nicht neu auf andere Bezogenheiten hinorientieren kann, dann stehe ich sehr nackt, bloß und einsam in der Welt. Und das, glaube ich, ist nachvollziehbar unangenehm.
Können da Freunde viel ersetzen, Freunde und Familie?
Freunde können natürlich viel ersetzen, können viel auffangen, wobei man das idealerweise jetzt nicht dadurch auffängt, dass man dann ein Jahr lang über nichts anderes mit dem Betreffenden spricht, als über diese Trennung zu diskutieren. Man kann Dinge auch sinnlos ins Endlose zerreden. Aber ich glaube, Freunde können sehr viel ersetzen, indem sie eben Beziehungspartner darstellen, die dann auch wieder die Welt für den Betroffenen aufmachen und ihm zeigen, dass die Welt groß ist und dass es darin noch viele andere Dinge gibt, die man auch ohne den verloren gegangenen Partner erleben und vielleicht auch genießen kann.
Wir sind verbunden mit einer ersten Hörerin, Frau Sonnenschein aus Villingen. Guten Abend, Frau Sonnenschein.
Guten Abend.
Sie wollten Ihre Gedanken zur Trennung äußern.
Also ich habe mich ja auch ehemals mal getrennt und ich bin freundschaftlich verbunden geblieben mit meinem Ex-Mann. Also ich habe das nicht so radikal, ich kann sowas gar nicht, ich halte es auch nicht für sinnvoll. Ich glaube aber, dass hinter diesem Verhalten stecken könnte Angst vor Verantwortung, Angst, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein, Angst vor Auseinandersetzungen. Ich schätze mal, dass es mit der seelischen Entwicklungsstufe zusammenhängt, wie sich ein Mensch da in dem Einzelfall verhält. Und ich denke auch, dass in unserer heutigen Gesellschaft manchmal nicht genügend Unterstützung zur seelischen Entwicklung gegeben werden kann in den einzelnen Familien. Wenn man sich die Arbeitswelt und unseren Stress heutzutage so anguckt zum Beispiel. Und ich denke auch, dass Männer zum Beispiel sehr hohe Verantwortung schon geschichtlich haben. Die müssen die Familie ernähren von Alters her. Und dass da viel Angst sein könnte und bei Frauen vielleicht andere Ängste. Also das sind so meine Gedanken gewesen, als ich heute Morgen diese Sendung gehört habe.
Zum Thema nicht miteinander sprechen.
Ja.
Wie sehen Sie das, Frau Kastner?
Na, ich habe ja eingangs schon gemeint, dass da viel Feigheit auch dabei ist. Und natürlich attestiert man Feigheit dann, wenn jemand aus Angst vor möglichen Folgen eine Konfrontation, eine Aussprache meidet. Nur es gibt halt Situationen im Leben, wo es geboten wäre, diese Angst zum Wohle eines anderen hintanzustellen. Und natürlich ist es unangenehm, wenn mir ein Partner gegenüber sitzt, der dann weint und wo ich offensichtlich nicht übersehen kann, dass der leidet und dass ich der Verursacher dieses Leids bin. Aber das Leid verursache ich in jedem Fall. Und mich dann vor diesen Folgen zu drücken, indem ich sage, das gebe ich mir nicht, das schaue ich mir nicht an, das muss einem schon klar sein, dass man dem anderen dann noch mehr wehtut vermutlich. Und natürlich kann es auch sein, dass der andere einem Vorhaltungen macht, dass man dann vielleicht in die Position kommt, sich zu erklären und Dinge zu formulieren, die man lieber nicht formulieren würde, weil man sie vielleicht für sich selbst gar nicht so genau formulieren möchte. Aber es gibt halt in Beziehungen auch eine gewisse Verantwortung, die man mit dem Eingehen der Beziehung übernimmt. Und das sollte einem als reifer Mensch schon klar sein.
Also, darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Also meine Idee ist jetzt sofort, dass da mehr auch hin erzogen werden sollte zu dieser Verantwortlichkeit. Und ich sehe so, wenn ich so junge Leute beobachte in unserer heutigen Gesellschaft, dass da sehr viel Leichtfertigkeit und Gleichgültigkeit auch vorhanden ist, zum großen Teil.
Aber kann es nicht auch sein, dass Menschen sich in Beziehungen so verhalten, wie sie es auch in ihren Herkunftsfamilien gelernt haben? Also dass zum Beispiel eine gewisse Sprachlosigkeit im Grunde auch schon als Kind erlebt wurde in der eigenen Familie?
Ja, da sprechen Sie sogar mein eigenes Schicksal an. Ich bin ja Kriegskind und bei uns wurde überhaupt nicht geredet über die ganzen Verhältnisse. Ich musste alles still ertragen und das habe ich irgendwie hingekriegt, gell? Aber es war nicht leicht.
Ja, vielen Dank, Frau Sonnenschein.
Gerne.
Für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen auch. Und jetzt sind wir verbunden mit Frau Breyer. Hallo, Frau Breyer.
Ja, hallo.
Sie wollen von einer gelungenen Trennung erzählen?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das so gut dazu passt, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil man stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage bei einer Trennung, habe ich noch Kontakt zu demjenigen, von dem ich mich trenne? Oder habe ich keinen Kontakt mehr? Und zu dieser Frage würde ich gerne was erzählen. Also das ist jetzt bei mir 3 Jahre her. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich eine Trennung war, weil wir nicht zusammen gewohnt haben. Also wir hatten sozusagen beide einen Single-Haushalt und waren 12 Jahre zusammen. Und das ist schon eine Verbindung, die dann entsteht, wenn man 12 Jahre zusammen war. Und ich selber hatte dann nach der ersten Verletzung, also im ersten Moment habe ich gesagt, ja, weil es kam halt raus, dass er mit einer anderen Frau zusammen ist und mir sich nicht getraut hat, mir das zu sagen. Und das war natürlich eine große Verletzung am Anfang. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich damit um? Sehe ich ihn jetzt gar nicht mehr oder mache ich es irgendwie anders? Und dann habe ich es eben so gemacht, dass ich im Abstand von einem halben Jahr wir uns immer gesehen haben. In einem Café, Und da finde ich, da möchte ich einfach dafür plädieren, dass man das so macht, weil das eine ganz schöne Entwicklung dadurch möglich war. Die ersten beiden Male, würde ich sagen, hat es mir noch sehr wehgetan und war sehr schmerzhaft. Und ab dem dritten Mal hat sich dann aber irgendwie sowas eingestellt, wie ich konnte dann die Trennung realisieren durch die Tatsache, dass wir uns doch immer noch begegnet sind. Und ich glaube, wenn ich ihn zum Beispiel jetzt nach 3 Jahren sehen würde und wir hätten diese Zwischendurchtreffen nicht gehabt, dann wäre alles wie am Anfang. Und so konnte sich das entwickeln und beim dritten Mal zum Beispiel konnte ich mir dann schon ein bisschen was erzählen lassen von der neuen Frau. Beim vierten Mal konnte ich mir Fotos zeigen lassen und es war zunehmend so, dass ich nicht mehr so traurig war.
Sie hatten selbst immer mehr Abstand.
Ja, es ist dadurch praktisch eine Entwicklung möglich gewesen. Wobei ich schon sagen muss, dass die ersten beiden Male natürlich mit großem Schmerz für mich auf meiner Seite verbunden waren. Das war schon so. Aber es hat sich einfach dadurch aufgelöst. Bis dahingehend, dass wir jetzt vor kurzem die Situation hatten, dass er zum ersten Mal auch wieder hier in meiner Wohnung war und mir einen Kühlschrank eingebaut hat, was er immer so gut konnte. Und das ganz vertraut und eigentlich jetzt irgendwie entspannt war.
Frau Kastner, wie wichtig ist es, dass man gemeinsam auch ein bisschen aufarbeitet? Danach klingt es ja jetzt bei Frau Breyer.
Ich glaube, dass es da keine Patentrezepte gibt, weil Trennungen so unterschiedlich sind, wie Menschen unterschiedlich sind. Und das, was für den einen gut ist, muss nicht für den anderen gut sein. Und wenn man sich nachher trifft, mag das für manche passen, für manche vielleicht nicht. Ich glaube, wesentlich ist, wie man selbst mit der eigenen Biografie, also mit dieser vergangenen und abgeschlossenen Beziehung umgeht. Weil man sich selbst einen sehr, sehr schlechten Dienst erweist, wenn man da praktisch einen ganzen Teil der Biografie verteufelt und indem man den Partner verteufelt und sagt, diese ganze Teil meines Lebens war eigentlich eine Vergeudung, eine Verschwendung an einem Menschen, der es nicht wert war und es war alles schlecht, wenn man praktisch retrograd die Beziehung völlig umschreibt und umdeutet. Das können wir ja, das kann man immer machen, aber ich glaube, man tut sich selbst nichts Gutes. Und ob man das jetzt mit sich allein ausmacht, dass man sagt, ja, es war auch schön, es war dann am Schluss nicht schön und jetzt ist es vorbei, aber es war durchaus auch, es hat gute Zeiten gemeinsam gegeben, sonst wird man ja wahrscheinlich keine Beziehung eingehen von Anfang an und das ist halt einfach nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist deshalb nicht die ganze Zeit jetzt schlecht und abzuschreiben. Das ist, glaube ich, wesentlich. Das ist wesentlich, sich selbst mit seiner eigenen Vergangenheit zu versöhnen und damit natürlich auch ein Stück mit dem Partner zu versöhnen.
Vielen Dank, Frau Breyer, ja, für Ihren Beitrag.
Kann ich noch eine ganz kurze Sache dazu sagen?
Ja.
Ich glaube, dass es da auch verschiedene Phasen gibt zu dem, was jetzt die Frau, ihren Namen weiß ich nicht
Kastner.
Mehr, gesagt hat, Kastner gesagt hat. Ich glaube, dass es verschiedene Phasen gibt. Am Anfang, finde ich, braucht man so eine Wutphase. Und eine Ärgerphase, wo man wirklich irgendwie auch wütend und ärgerlich ist. Und später, wenn sich das dann entwickelt, dann finde ich, kann man zu dieser Phase kommen, wo man sagt, es war, was es war und es war gut, so wie es war. Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, die Wut hilft einem dann, den Abstand auch einzunehmen, der notwendig ist. Ja.
Später kommt dann die Gelassenheit und am Anfang braucht es einfach auch ein bisschen Wut.
Ja, gut. Vielen Dank, Frau Breyer. Welche Erfahrungen haben Sie mit Trennung gemacht? Wurde genug gesprochen? Konnten Sie gemeinsame Zeit im Nachhinein noch wertschätzen? Das wollen wir von Ihnen wissen und rufen Sie uns an 07221 2000. Sie können mit Heidi Kastner sprechen, Autorin des Buches Tatort Trennung und Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie in Linz. Und jetzt sind wir verbunden mit Herrn Wessels. Hallo, Herr Wessels.
Einen schönen guten Abend.
Sie haben schon mehrere Trennungen hinter sich, lese ich hier.
Jo, habe ich. Also ich soll mich kurz fassen, wurde mir gesagt.
Ja, ja, über Trennung lässt sich lange reden. Deshalb
nein,
nehmen wir uns mal Kürze vor.
Brauche ich gar nicht, weil ich glaube, dass ich diese Trennungen mittlerweile überwunden und verstanden habe. Die erste war tatsächlich eine 18-jährige Beziehung, davon 8 Jahre verheiratet. Die Frau ging dann fremd und konnte mich einfach nicht mehr lieben. Das hat sie mir gesagt. Und ja gut, dann war es eben vorbei. Die letzte Trennung, die ging 8 Jahre. Beziehung ging 8 Jahre, genau. Und da bekam ich dann nur eine Postkarte in den Briefkasten.
Das ist wenig.
Das ist sehr wenig. Mhm. Also da hätte ich mir dann doch irgendwie das eine oder andere persönlich geäußerte Wort gewünscht. Beide Versionen haben mir nicht gut getan. Aber ich bin mittlerweile abgehärtet und diese zweite Version, die kann ich mittlerweile nachvollziehen. Und ich kenne diese Version, was ich eben so im Laufe der Sendung gehört habe, Boden unter den Füßen entzogen und solche Geschichten, Sinn des Lebens überdacht und so. Das kann ich mittlerweile nachvollziehen. Das habe ich alles durchgemacht. Und was die Frau Kastner, Entschuldigung, bitte. Mhm. Gesagt hat, also nein, ich suche nicht, natürlich habe ich die Stadien durchgemacht, also bei der entsprechenden Partnerin dann die Schuld zu suchen, aber grundsätzlich habe ich immer irgendwie dann bei mir einen Grund gefunden. Und das macht mich irgendwie stark und jetzt denke ich nicht über die letzte Trennung nach, sondern freue mich auf die nächste Beziehung.
Ja, dann wünschen wir viel Erfolg bei der Suche. Vielen Dank, Herr Wessels.
Ich danke Ihnen.
Auf Wiederhören. Frau Kastner, Trennungen kommen ja meistens gar nicht knallauf Fall. Kündigen die sich nicht doch immer auch ein bisschen an?
Jein. Es gibt sehr wohl Trennungen, die für den trennungsunwilligen Teil mehr oder weniger aus heiterem Himmel kommen. Es weiß meist einer deutlich mehr und länger von der Trennung als der andere. Das ist zumindest der Regelfall, dass einer das schon innerlich vorbereitet, natürlich auch sozusagen das Nest, in das er dann alternativ fallen wird, vorbereitet, dann natürlich auch in der besseren Position ist. Aber diese Distanzierung, diese innerliche, findet meist auf einer Seite schon länger statt und da wird nicht zwingend gleich von Anfang an darüber kommuniziert. Bis es dann soweit ist, dass man das mitteilt, wenn man eben den Anstand hat, es mitzuteilen, ist beim einen meist die Sache schon relativ beschlossen. Der andere hingegen steht von heute auf morgen vor einer völlig geänderten Lebenssituation und wird natürlich in der Regel versuchen, das zu relativieren oder rückgängig zu machen. Das ist eine Ungleichheit der Ausgangssituationen. Und während der andere schon alles vorbereitet hat, beginnt der andere gerade jetzt einmal zu kämpfen.
Aber warum merken wir das nicht, dass der andere eigentlich schon innerlich kilometerweit entfernt ist? Also schon im Aussteigen.
Das kann viele Gründe haben. Das hängt auch damit zusammen, wie der diese Distanzierung, die sich natürlich dann auch im Faktischen zeigt, begründet. Wenn der dann sagt, ich habe jetzt einfach sehr viel mehr beruflich zu tun und kann daher nicht mehr so bald nach Hause kommen, ja, dann wird man das vielleicht nicht zwingend einmal kritisch oder ja, zweifelnd hinterfragen. Wenn der sagt, ich habe mir jetzt ein neues Hobby zugelegt und es ist vielleicht nicht auch mein Hobby, dann wird man nicht so kleinlich sein und sagen, das kannst du jetzt aber nicht machen, weil du schließt mich aus. Es gibt ja diese bösartige Behauptung einer in Österreich relativ bekannten und auch angesehenen Scheidungsanwältin, dass Männer sich vor allem dann trennen, wenn die nächste Hemdenbüglerin schon da ist. Das kann man jetzt sicher nicht auf jeden anwenden, aber dass der andere jetzt da schon seinen Absprung vorbereitet, muss man nicht zwingend merken, vor allem wenn man sich nicht als kleinlicher Kontrolleur outen will.
Vielen Dank erstmal. Wir sind jetzt wieder verbunden mit Herrn Rendon aus dem Auto, lese ich hier. Hallo?
Ja, hallo, guten Abend.
Guten Abend. Sie haben eine schwierige Trennung erlebt?
Ja, ziemlich. Also ich bin mit meiner Ex-Partnerin schon in der Jugend zusammengekommen und so hat sich das dann über fast 15 Jahren hingezogen. Davon waren wir 5 Jahre verheiratet. Und ja, ich glaube, ich bin eigentlich nur aus Verpflichtung oder Verpflichtungsbewusstsein mit ihr zusammengeblieben. Und irgendwann ist es mir dann, war ich halt immer mehr mit der Beziehung unzufrieden. Ich konnte mir dann irgendwann auch keine Zukunft mehr mit ihr dann vorstellen. Also Kinder war für mich zu einem gewissen Zeitpunkt, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte einfach, ich bin vielleicht nicht kinderkriegend geboren.
Herr Rendon, leider ist jetzt die Leitung ganz schlecht, die Verbindung. Wir können das Gespräch ganz schlecht führen, weil das ist unangenehm, das zu hören. Das tut mir sehr leid. Das ist jetzt einfach die Mobilverbindung.
Ja.
Tut mir leid. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Kastner, ja, das war jetzt ein kurz angedeutetes Beispiel einer Beziehung, in der sich der Partner schon länger nicht mehr wohlfühlt und es eine ganze Weile braucht, bis er dann beendet.
Aber was der Herr jetzt recht verständlich beschrieben hat, trotz der schlechten Verbindung, ist genau der Kern dieser Trennungskonstellation, in dem der andere nämlich schon längere Zeit eine Art Geheimnis mit sich herumträgt. Ich habe den Herrn jetzt nicht befragen können, aber ich nehme nicht an, dass der die ganze Zeit, in der er sich gedacht hat, ich kann mir das eigentlich auf Dauer nicht vorstellen, dass er das dann schon kommuniziert hat in der Zeit. Der ist innerlich mit dem vermutlich länger schwanger gegangen und hat das aber nicht auf den Tisch gelegt. Und das ist das, was ich da unter diesem Begriff Geheimnis verstehe. Und dieses Geheimnis ist dann praktisch der Kristallisationspunkt, um den herum sich dann immer mehr Unzufriedenheit ansammelt, die dann schließlich so groß wird, dass sie nicht mehr contained werden kann. Ja, dass diese Beziehung dann nicht mehr möglich erscheint.
Wenn man das jetzt früher äußern würde, die eigenen Zweifel. Könnte man dann die Beziehung noch ins Positive lenken? Könnte man sie dann tatsächlich retten?
Ich glaube, man könnte früher Beziehungen klären und man könnte damit eine nicht immer sinnvoll verbrachte Lebenszeit vielleicht verkürzen. Weil man kann vielleicht manches klären, na, dann ist es eh gut. Und man kann vielleicht aber auch klären, dass es einfach nicht möglich scheint, das je in eine zufriedenstellende und lebbare Beziehung überzuführen. Dann könnte man auch die Konsequenz ziehen und das früher beenden. Aber was man halt mit dem Tragen und Anwachsen dieses Geheimnisses macht, ist, dass man da sehr viel Zeit investiert in eine Sache, von der man vielleicht schon Jahre weiß, dass sie vermutlich nicht mehr zu eigenen Zufriedenheit geführt werden kann.
Ja. Wir sind jetzt verbunden mit Frau L. Hallo.
Hallo.
Sie haben eine Frage an Frau Kastner.
Ja, ich möchte, vielleicht kann sie sagen, wie man vorgehen kann oder was muss passieren in einer Trennung, dass die, gelingt.
Die Trennung gelingt oder die Beziehung gelingt?
Ja, dass die Trennung, das ist einfach, dass man sich aussprechen kann, dass man fragen kann, dass man eine Antwort bekommt.
Ja.
Ja, genau,
dass das
Emotionale geklärt wird, weil es wurde, mehrere Leute haben das gesagt und man hört auch und man kennt das aus dem eigenen Leben, dass oft Sachen ungeklärt bleiben, der Partner geht weg, einfach ohne was zu sagen oder ist nicht bereit zu erklären oder.
Was braucht es, Frau Kastner?
Ich kann dir ein paar Tipps geben oder sagen, was müsste passieren auf jeden Fall.
Ja.
Damit es weniger kränkt.
Naja. Das ist insofern schwieriger, als zu einer gelungenen Trennung immer zwei gehören. Und wenn einer zwar daran interessiert ist, das zu einer gelungenen Trennung werden zu lassen und der andere nicht, dann wird man auf verlorenem Posten stehen alleine. Also wenn beide daran interessiert sind, das in anständiger Weise über die Bühne zu bekommen, dann werden sich vermutlich beide hinsetzen, werden bei aller Verletztheit, die da ist, ihre Positionen auf den Tisch legen. Der eine wird das wahrscheinlich schlechter verstehen und wird einige Zeit brauchen. Ich glaube, es gehört auch die Akzeptanz dazu, dass Trennung einfach auch einer Trauerphase bedarf. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand stirbt, wenn ein Partner stirbt. Das muss man wahrscheinlich auch eine Zeit lang einfach betrauern. Das kann man jetzt nicht durch noch so viele Aussprachen eliminieren, dass man darunter leidet. Und das Leiden ist Fakt und das gehört zur Trennung, wenn man diese Trennung nicht selbst will. Und das muss man wahrscheinlich auch anerkennen und das kann man nicht durch 100 Gespräche verändern. Aber dem anderen zu erklären, warum man jetzt nicht mehr zu können glaubt oder diese Entscheidung getroffen hat, das, glaube ich, steht einem Partner zu, dass man diese Mühe auf sich nimmt und diese auch Belastung natürlich auf sich nimmt. Und dann muss man wahrscheinlich dem anderen auch Zeit geben, dass er mal wütend ist. Man muss das auch aushalten können. Und dann soll es halt irgendwann einmal nach einer gewissen Phase, wie die eine Voranruferin sehr richtig gesagt hat, das erste ist einmal diese Wut, diese Kränkung, das ist völlig normal. Dann kommt die Trauer und dann geht man wahrscheinlich, wenn man ja ein reifer Mensch ist, der mit Trennungen umgehen kann, jeder reife Mensch sollte sich auch mit Anstand trennen können, dann geht man mal her und sagt, okay, das ist jetzt vorbei, es ist nicht mehr veränderbar und es ist halt ein Teil meines Lebens, aber ich lebe nach vorne und nicht nach hinten und damit kann ich mit dieser Biografie, mit diesem Teil der Biografie Frieden schließen. Aber es gehören immer zwei dazu, die halt den anderen trotz Trennung noch mit dem noch die Würde lassen. Und wenn einer das nicht will und den anderen eben würdelos behandelt, dann kann man als Einzelner vermutlich sehr wenig tun.
Ist da der Anspruch, dem anderen auch eine Wertschätzung auszudrücken, hoch, zu hoch in so einer Situation?
Ja, ich glaube, es ist in manchen Situationen eine Überforderung und es ist natürlich nicht jede Trennung prinzipiell eine friedliche. Man trennt sich ja nicht, weil man nie streitet oder weil man immer derselben Meinung ist. Also es ist in Trennungssituationen, denen geht ja häufig auch eine Auseinandersetzung voraus oder ein Streit oder Diskrepanzen relevante. Und dann in solchen Streitsituationen zu sagen, ich streite es zwar mit dir auf Mord und Brand, aber ich schätze dich sehr, das ist wahrscheinlich wirklich für die meisten eine Überforderung. Und deswegen sage ich ja, diese Akutphase ist eine, in der man jetzt auch nicht zu akribisch auf jedes Detail achten sollte, weil in dieser akuten Emotion die Trennung immer auslöst, wird man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber wenn dann eine gewisse Beruhigung und Distanzierung eingetreten ist, dann sollte man, glaube ich, schon eben zu dieser Wertschätzung zurückfinden, mit der man ja vermutlich auch ursprünglich die Beziehung eingegangen ist.
Frau L., hat Ihnen das geholfen?
Ja, vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf.
Bitte.
Jetzt sind wir noch mit Frau Obel verbunden. Hallo, Frau Obel.
Hallo, guten Abend, ich bin die Frau Obel, 69 Jahre alt.
Mhm.
Ja, zuerst wollte ich mal fragen, die Dame, die Sie heute am Telefon haben, ist das die Gerichtsreporterin, die auch auf dem Fernsehen schon mal war?
Das weiß ich jetzt nicht, Frau Kastner.
Weil ich die Stimme erkenne ich so.
Ja, im Fernsehen war ich schon öfter, nur ich bin nicht Gerichtsreporterin, ich bin Gerichtspsychiaterin.
Aha, wissen Sie warum? Ich gucke nachts immer die ganzen Gerichte, ich war selbst lang bei der Polizeisekretärin und ich interessiere mich sehr für Kriminalität und Psychologie. Und irgendwie kommt mir Ihre Stimme... Sind Sie so eine dunkelhaarige Dame?
War ich mal. Mittlerweile bin ich grauhaarig.
Ach, jetzt grau, dann weiß ich, wer Sie sind. Dann weiß ich sogar, wie Sie sind. So, was meinen Fall betrifft, der zweite Fall, also den ersten, das war eine schlimme Sache als junge Frau, aber der zweite Fall, ich war mit einem Mann 9 Jahre zusammen, ich bin jetzt schon 25 Jahre alleine und möchte auch keine Beziehung mehr. Ja, das habe ich niedergeschrieben. Das war etwas, ich hatte so eine Wut, weil er sich eine Jüngere genommen hat, die übrigens heute hat er sich getrennt davon, die war auch illegal im Land. Und ja, er das sehr bereut hat, ich ihn aber gar nicht mehr will. Aber ich habe das niedergeschrieben, meine ganze Wut, meine Enttäuschung.
Und was hat es bewirkt?
Wunderbar für mich. Ich konnte jeden Abend lesen und je mehr ich gelesen habe, habe ich gedacht, jawohl, und er hat es auch gelesen. Und das fand ich so gut an der Sache. Er hat es gelesen und aufgehoben. Ja, da konnte ich meinen Frust loswerden. All das, was er mir angetan hatte nachher mit dieser... wo er fremdgegangen ist und diese Frau auch geheiratet hat, die dann später aber wieder ihn sitzen gelassen hat. Also das tut mir heute alles ganz, ganz prima, tut mir das. Also ich fand es einmalig. Und genau so ein Brief ist gut. Ich habe mich sofort hingesetzt und lesen auch manchmal so.
Aber abgeschickt haben Sie nicht?
Doch, hat er alles gelesen, alles abgeschickt. Ich habe mich hingesetzt an meinen Schreibtisch und dann ging's los. Und all das, wo er was ich ja gar nicht mit ihm bereden konnte. Wissen Sie, Männer wollen oft nicht reden. Und es gibt auch die meisten Tatorte und Täter, das wird die Dame auch wissen, sind Männer. 95% der Täter sind Männer, die alleine nicht leben wollen und die das nicht verkraften. Ich habe selbst eine Freundin gehabt vor 30 Jahren, es war ein ganz bekannter Fall in Wiesbaden, die von ihrem, es war meine Freundin, getötet worden ist. Lassen wir es mal so stehen. Und ja, Frauen nehmen dann öfter Gift, das wird die Dame auch wissen, so war es früher auch. Aber Männer einfach kommen mit Beziehungen, wenn sie sich trennen müssen, nicht zurecht. Da gibt es tausend Gründe dafür. Eine Frau kann es viel besser verkraften, das werden sie auch immer wieder hören, auch in Büchern. Eine Frau kann viel besser alleine leben. Ich lebe ja auch jetzt schon lange alleine.
Und Ihnen geht's gut damit?
Ich bin eine sehr attraktive Frau mit fast 70, das hören Sie so, sehr resolut. Ich bin eine ganz schlanke Frau, sehr attraktiv. Ich schreibe Kindergeschichten. Ich war ja Hobbyarchäologin für alte Völker und so weiter. Ich schreibe Kindermäusegeschichten. Ich hoffe auch, dass mal ein Buch wird. Das hoffe ich ja als Rentnerin.
Ja.
Aber ich weiß es nicht.
Frau Obel, wir müssen da leider Schluss machen.
Nein, ich wäre auch, ist etwas, was einem gut tut.
Ja.
Heute Abend werde ich das sogar noch mal lesen später, habe ich mir jetzt vorgenommen.
Vielen Dank,
Frau Obel. Die ganze wütende Frust loswerden.
Ja. Vielen Dank, Frau Obel. Frau Kastner, was halten Sie von der Methode, schreibend die Trennung bearbeiten?
Wie schon gesagt, Trennungen sind so unterschiedlich wie Personen. Und was für den einen passt, kann für den anderen nicht passen. Und es muss natürlich auch dann der Partner bereit sein, es zu lesen. Es gibt sicher auch Männer, die das dann nicht lesen würden. Und dann kann ihm das zwar den Frust zwar von der Seele schreiben, aber wenn das dann den Adressaten nicht findet, dann wird die Wirkung nicht halb so gut sein, wie sie jetzt beschrieben wurde. Außerdem ist das Leben leider, und das ist eine Grunderkenntnis, nicht immer gerecht.
Ich will ganz zum Schluss, wir haben gerade mal noch 2 Minuten, von Ihnen wissen, wie führt man denn eigentlich eine gute Beziehung? Wir haben jetzt so lange von Trennung gesprochen. Wie können wir die Trennung verhindern?
Eine gute Beziehung beruht, glaube ich, wesentlich auf der Qualität der Freundschaft, auf der Qualität der positiven Zugewandtheit und der Entschlossenheit, mit dem anderen auch schwierige Dinge gemeinsam zu meistern und in Beziehung zu bleiben und Veränderungen in die Beziehung zu integrieren. Es werden viele Dinge, glaube ich, in Beziehungen überbewertet, die für die langfristige Qualität der Beziehung nicht halb so wichtig sind wie diese Loyalität, Verbundenheit und auch Intimität, die natürlich auch aus der Dauer der Beziehung dann resultiert und immer stärker wird. Aber es ist, glaube ich, vor allem diese Bezogenheit auf den anderen, die ich mir auch vornehme und die ich nicht wegen Kleinigkeiten kippe. Und eine Beziehung beruht nicht darauf, dass ich einen analogen Umgang mit der Zahnpastatube habe oder eine analoge Vorstellung von Ordnung. Eine Beziehung beruht eher auf gemeinsamen wesentlichen Grundsätzen, Grundhaltungen, was die Lebensführung betrifft, was die Lebenspläne, die Lebensziele betrifft, aber auch was den Umgang mit dem eigenen Leben betrifft und den Umgang mit anderen. Und ich denke, man sollte dem anderen immer die Würde lassen, man sollte den anderen nie da jetzt in eine würdelose Position bringen, das ist immer ganz schlecht. Und man sollte bei Kleinigkeiten, die nicht wirklich lebensbestimmend sind, wesentlich großzügiger sein. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, glaube ich, der Humor und eine gewisse Selbstkritik, indem man nicht immer vom anderen fordert, dass er perfekt ist, aber nie übersieht, dass man selber auch nicht immer perfekt ist.
Vielen Dank, Frau Kastner. Das waren wunderbare Abschlussworte zu unserem Hörer live heute zum Thema Trennung. Kann eine Beziehung auch auf gute Weise enden? Mit der Gerichtspsychiaterin und Buchautorin Heidi Kastner aus Linz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und vielen Dank.
Danke vielmals.
Vielen Dank auch an alle, die sich an der Sendung aktiv beteiligt haben. Das Buch von Heidi Kastner, Tatort Trennung, ist im K&S Verlag in Österreich erschienen. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz. Für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie in SWR 2 Tandem ein Gespräch mit dem ehemaligen Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt, der noch heute Hassparolen ertragen muss, weil er sich einst für Flüchtlinge stark gemacht hatte. Und heute Abend, also jetzt gleich nach den Nachrichten, geht es weiter mit SWR 2 Alte Musik zum Thema reformatorische Bewegungen vor Luther und dazu Musik von 1300 bis 1700. Danke nach Linz, Frau Kastner, und ich sage Tschüss. Am Mikrofon war Elino Krogmann. Guten Abend. Ja.